Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Seid gegrüßt. Wir fahren nun fort mit unserer Serie im Hebräerbrief. Nur, dass wir zurückspringen zu den Kapiteln 9 und 10, um in den nächsten Wochen damit unsere Serie komplett abzuschließen. Unsere heutige Stelle ist der Hebräerbrief, Kapitel 9, die Verse 1 bis 14. Ich werde es für uns lesen. Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet, der nur aus Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht und aus Verordnungen für das Fleisch, die bis zu der Zeit auferlegt sind, da eine bessere Ordnung eingeführt wird. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das ist Gottes Wort. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das in deiner Schrift steht. Und wir beten, Vater, dass du jetzt auch unsere Herzen weich machst und dass du zu uns sprichst. Amen. Während der Lockdown-Phase habe ich mich jeden Montagabend darauf gefreut, eine Dokumentation auf Netflix anzuschauen. Es war ein Sportdokumentarfilm mit dem Namen Der letzte Tanz. Und dieser Dokumentarfilm, der handelt von einem amerikanischen Basketballteam und seinem Superstar, dem Basketballspieler Michael Jordan. Wenn du jetzt nicht weißt, wer das ist, dann kannst du nachher gerne nach ihm suchen. Er ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Manche mögen zwar vielleicht etwas anderes behaupten, aber das ist die Wahrheit. Und abgesehen vom Inhalt dieses Dokumentarfilms hat der Dokumentarfilm für mich und für meine Frau viele Erinnerungen geweckt. Als Kind, das in den 90er Jahren aufgewachsen ist, zeigte der Dokumentarfilm eine Menge von Dingen, die ich als Oldschool bezeichnen würde. Wie zum Beispiel die Rap-Songs. Der Soundtrack des Dokumentarfilms ist voll von Liedern, die ich damals in den 90er Jahren gerne gehört habe. Die Kleidung, die sie trugen, die Turnschuhe, die Air Jordans, die diese ganze Turnschuhkultur überhaupt erst gestartet haben. von diesem Film, von dieser Zeit. Das alles weckt Erinnerungen, die ganze Serie, das war meine Kindheit zusammengefasst. Und für meine Frau und mich waren das Oldschool-Momente. Es war wie in der Vergangenheit leben. Auf die gleiche Weise, wenn wir zu unserem heutigen Text kommen, spricht der Schreiber des Hebräerbriefs einige Oldschool-Momente der Geschichte Israels an. Einige sehr wichtige Momente und Bräuche, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Wir lesen Hebräer 9, die Verse 1 bis 14, und das erste, woran wir denken, ist: Das ist so oldschool, das ist so altes Testament. Die Frage ist: Warum hatte der Autor das Gefühl, über dieses spezielle Thema sprechen zu müssen? Und es gab die Ahnung, dass die Juden zu der damaligen Zeit in der Vergangenheit lebten, dass sie zu ihrem alten jüdischen Brauchtum zurückkehren wollten, zu ihren alten Gewohnheiten, dass sie in diesen Oldschool-Bräuchen festhingen. Und er wollte also die alten Opfer ansprechen und sie eindringlich daran erinnern, dass es ein besseres Opfer gibt. Das ist das Thema für unsere Textstelle, dass Jesus das bessere Opfer ist. Wir gehen vom alten Bund zum neuen Bund. Wir gehen von der alten Schule, von Old School zur neuen Schule. Und der Autor gibt uns dieses schöne Bild, das uns im christlichen Leben von der Old School zur New School führt. Aber ich möchte auch ganz klar sagen, dass der Autor hier nicht behauptet, dass die Gebote des Alten Testaments, dass das nutzlos oder wertlos war. Im Hebräerbrief Kapitel 8, Vers 13, dem letzten Vers des vorangegangenen Kapitels, heißt es, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Er sagt, es gibt einen neuen Bund, eine neue Verheißung für das Volk Gottes und für uns. Es geht hier in dieser Stelle um eine Menge von Details und Vorschriften, aber es gibt dabei ein größeres Bild. Es geht um ein größeres Bild. Mit anderen Worten, all diese kleinen Beschreibungen oder Schatten, wie es manche vielleicht nennen mögen, all das deutet auf Jesus hin. Lass mich das kurz zusammenfassen, damit wir es leichter nachvollziehen können. Es gibt drei Dinge, auf die der Autor hinweist. Das Heiligtum Gottes, die Bedeutung der Gesetze und das Opfer des besseren Priesters. Gehen wir jetzt direkt in unseren Text hinein, wo der Autor uns das Heiligtum Gottes zeigt. Und ich persönlich würde ja gerne auf alle Einzelheiten eingehen, aber aus Zeitgründen werde ich jetzt nur ein paar Punkte herausgreifen. Und ich möchte wirklich die Frage beantworten, die ich für mich selbst, als ich diese Stelle studiert habe, die ich mir selber gestellt habe, nämlich, warum ist das hier? Warum ist das so niedergeschrieben? Warum ist das wichtig für uns? Und in Vers 1, da lesen wir es noch einmal: Es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Der Autor beginnt also mit dem Heiligtum. Er fährt fort: Denn es war ein Zelt, andere Übersetzungen sagen hier Stiftshütte, aufgerichtet. Das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Und das ist wichtig. In der Bibel gibt es 50 Kapitel, in denen von der Stiftshütte oder eben von diesem Zelt die Rede ist. Vergleich das einmal mit den 2 Kapiteln, die über die Schöpfung geschrieben werden. Und darum ist die Stiftshütte so wichtig, weil sie ein detailliertes Bild von Jesus vermittelt. Jedes einzelne Detail weist auf Christus hin und darauf, wie Gott all diese Elemente so anordnet, dass wir überall, wo wir hinschauen, Christus sehen. Es beginnt mit der Stiftshütte. Die Stiftshütte, das war ein großes Zelt, in etwa 45 Meter lang, 25 Meter breit. Es gab nur eine Tür oder ein Tor, durch das man eintreten konnte. Und genau eine Tür, das ist nur eines von diesen Bildern, in dem das Christentum exklusiv ist, weil nur durch einen Menschen, nur durch eine Person, durch Christus, du zu Gott gelangen kannst. Durch Jesus Christus. Alle Wege oder Religionen führen nicht zu Gott, nur durch die Person und das Werk von Jesus Christus. Darüber hinaus sehen wir, dass der Autor uns auf diese Symbole hinweist, den Leuchter, den Tisch, die Schaubrote. Und um noch ein kurzes Beispiel zu nennen, der Leuchter war die einzige Lichtquelle in der Stiftshütte. Licht, das ist für viele von uns ein vertrauter Begriff aus der Bibel. Und wie ich über die Stelle nachgedacht habe, ist mir dieses Lied eingefallen. This little light of mine, dieses mein kleines Licht, das vielen von uns bekannt ist, besonders unseren Kindern. Mein kleines Licht, ich lasse es leuchten. Ich lasse es leuchten, ich lasse es leuchten, ich lasse es leuchten. Und tatsächlich ist die Geschichte hinter diesem Lied gerade jetzt von ganz besondere Bedeutung in unserem jetzigen kulturellen Moment. In einem Artikel für NPR wurde darüber berichtet, dass dieses Lied eine Hymne während der amerikanischen Bürgerrechtsproteste war in den 50er und 60er Jahren. Und NPR interviewte dabei die Freiheitssängerin Ruth May Harris, wo sie sagt, du konntest dieses Lied nicht nur singen. Du musstest es schreien. Sie sagt, dass sie dieses Lied gesungen haben, um gefährliche Proteste zu überstehen. Und dass das Lied dazu beigetragen hat, die Protestanten, die Nerven der Demonstranten zu beruhigen. Auch als misshandelnde Polizeibeamten, Offizielle drohten, sie zu schlagen oder noch Schlimmeres. Und sie sagt, als sie dieses Lied gesungen haben, du fängst ein Lied zu singen an und irgendwie haben dich diese Schlagstöcke nicht getroffen. Das Lied spielt eine sehr wichtige Rolle in der Bewegung. Und der Artikel schließt und sagt Folgendes. Das Lied hat auch in der heutigen Zeit dieselbe Wirkung, in der Demonstranten noch immer die Botschaft des Liedes nutzen, um sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren. Wie passt das jetzt alles zusammen? Nun, dieses Lied geht viel tiefer, denn es deutet auf Jesus hin, genau wie der Leuchter. Aber dieses Lied ist auch eine Verpflichtung für uns. Das ganze Bild ist eine Verpflichtung für uns. Das Licht ist ein Hoffnungsschimmer für eine Welt, die in der Finsternis ist. Jesus ist das wahre Licht, das den Menschen Licht gibt. Jesus ist der Leuchter und er verrichtet jeden Tag die priesterliche Arbeit in uns und für uns, jeden einzelnen Tag. Warum? Damit wir im Gegenzug sein Licht sein können, das die Welt auf Christus hinweist. Jesus sagt das über die Gemeinde in Matthäus Kapitel 5, also 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Und so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Daher kommt dieses Lied, This little light of mine, mein kleines Licht, ich lasse es leuchten. Dieses Lied kommt von Matthäus, von Jesu Worten. Und dieses Bild des Lichts, des Leuchters, das ist das Bild von Jesus Christus in einer Welt voller Finsternis. Und so ruft Jesus seine Nachfolger dazu auf, dieses Licht der Welt zu sein. Wir als Gemeinde, wir drängen die Ungerechtigkeit zurück. Wir schützen die Schwachen und wir lieben unsere Nachbarn, damit wir der Welt zeigen können, dass es etwas Einzigartiges an uns gibt, etwas, das anders ist. Wir sind das Licht, das auf Christus hinweist. Wir sind aufgerufen, ihn als das in der Stiftshütte dargestellte Bild wiederzuspiegeln. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber fragen wir uns in diesem Moment, wenn wir die Proteste auch hier in Wien und in der ganzen Welt anschauen, sind wir dieses Licht? Wir müssen weitermachen, aber ich denke, wir sehen den Zusammenhang, wie all das den ursprünglichen Empfängern des Briefes helfen sollte, Jesus zu sehen. Und es sollte auch uns helfen, Jesus zu sehen. Und nicht nur ihn zu sehen, sondern so zu sein, so zu leben wie er. Wir gehen zum Vers 3 über, vom Heiligtum zum Allerheiligsten. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Und wenn wir weiterlesen, finden wir weitere Symbole. Der goldene Weihrauchaltar, die Bundeslade, der goldene Krug und Aarons Stab, der Sühnedeckel oder Gnadenthron. All diese Symbole sind Zeichen der Macht Gottes, seiner Nähe, seiner Herrlichkeit, seiner Vollkommenheit. Und tatsächlich ermöglicht uns nur ein einziger Mensch die Macht und die Größe und die Herrlichkeit und die Nähe Gottes zu erfahren. Dazu kommen wir gleich noch. Aber in unserem nächsten Abschnitt weist der Autor auf die Bedeutung hinter den Bräuchen hin, auf die Bedeutung hinter den Symbolen. Gemäß dem alten Bund kann niemand außer dem Hohepriester in das Allerheiligste hineinkommen. Und auch der Hohepriester nur einmal im Jahr. Und der Text sagt uns auch, warum. Da nun dies so eingerichtet ist, betreten zwar die Priester alle Zeit das vordere Zelt zur Verrichtung des Gottesdienstes, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur der Hohepriester, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes darbringt. Ich möchte, dass wir hier etwas bemerken und das uns wieder ein größeres Bild von Christus vermittelt. Hier steht nicht ohne Blut. Das bezieht sich auf den Tag der Buße, auf Yom Kippur, den Versöhnungstag. Der Autor verbringt nicht allzu viel Zeit damit, dem Publikum das zu erklären, denn seine Zuhörerschaft, die kennt das nur zu gut. Ich möchte aber ein paar Punkte dazu erwähnen. Im Alten Testament unter dem alten Bund, Old School Israel, hatte eine Beziehung mit Gott. Aber jedes Mal, wenn Israel gesündigt hat, zerbricht diese Beziehung. Und so mussten jeden Tag Opfer dargebracht werden, um diese Beziehung mit Gott wiederherzustellen. Und dennoch hat sich aber über das Jahr hinweg Schuld, Sünde und ihre Fehler in ihren Herzen angehäuft. Und deshalb war der Versöhnungstag wie eine Generalamnestie, an dem ihr Gewissen erleichtert wurde, das Gewissen von jedem Einzelnen. Stell dir das vor, das ganze Jahr über bedrückt dich dein Gewissen mit den Fehlern, den Sünden, die du begangen hast. Und so hat sich Israel nach diesem Versöhnungstag gesehnt. Ein Tag im Jahr, wo jedes Jahr wegen der Last der Sünde auf ihrem Herzen zusammengekommen worden ist. Und sie haben sich gesehnt danach und der Hohepriester hat diese Last auf sein Herz und in seinem Herzen getragen. und er hat sich dem Allerheiligsten genähert. Ein Schreiber hat es folgendermaßen beschrieben: Sehr wahrscheinlich hat er schon 22 verschiedene Tiere geschlachtet, bis er den Zeitpunkt des Ereignisses, das Versöhnung genannt wird, erreicht hat. Wenn du darüber nachdenkst, das ist viel Blut. Aber schau, all diese Regeln des Gottesdienstes, so viele es auch gab, sie waren unvollkommen. Schau dir Verse 8 bis 10 an. Dort wird erwähnt, dass der Heilige Geist hier etwas lehrt. Die Regeln des Gottesdienstes, die Bräuche waren großartig, aber unvollkommen. Der alte Bund war begrenzt, wie es in Vers 8 heißt. Der alte Bund war keine perfekte Reinigung, wie es in Vers 9 steht. Es musste jedes Jahr geschehen. Der alte Bund war nur vorübergehend, in Vers 10. Der alte Bund war begrenzt, unvollkommen und vorübergehend. Die Menschen hatten nie Zugang zu den Heiligtümern. Es war eine begrenzte Gottesdiensterfahrung. Es war ein Zeichen, ein Symbol und ein Schatten der Dinge, die noch kommen sollten. Und deshalb ließ der Schreiber des Hebräerbriefes Kraft des Heiligen Geistes die Menschen wissen, dass die alten Formen des Gottesdienstes, dieser Old-School-Gottesdienst, nur Schatten sind, die auf eine größere Realität hindeuten. Und damit kommen wir zu unserem letzten Abschnitt, das Opfer. Das endgültige, letztgültige Opfer des besseren Priesters. Oder des besseren Priesters. Um es einfach auszudrücken, sagen die Verse 11 bis 14, dass Jesus der bessere Hohepriester ist. Durch all die trockenen alttestamentlichen Gesetze finden wir die gute Botschaft. Und es reicht ein einfaches Lesen. Hör die großartige Botschaft, beginnend mit Vers 11. Als aber der Christus kam, das ist eine gewaltige Aussage. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Er hat es für dich getan. Er hat es für uns getan. Keine Schatten des Opfers mehr, keine Symbole mehr für das, was getan werden muss, kein Blutvergießen mehr, jeden Tag, Tag für Tag und jedes Jahr. Jesus trat in unserem Namen in die Gegenwart Gottes. Warum? Damit wir eines Tages in die Gegenwart Gottes eintreten können und uns für immer an ihm erfreuen können. Ich schließe mit den Versen 13 und 14. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das Blut Christi reinigt uns für alle Zeiten. Sie reinigt unser Gewissen, sodass wir frei dienen und lieben können. Lass mich dir noch ein paar Fragen stellen. Hältst du noch an deinen alten Gewohnheiten fest, vielleicht eine alte Art von Gottesdienst, religiöse Praktiken, die du einfach nicht loslassen kannst, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Trägst du noch die Schuld deiner Vergangenheit, weil du denkst, dass du nicht in der Lage bist, deine Sünden hinter dir zu lassen? Gehst du nur zögerlich zu Jesus heute? Es gibt viele Gründe, warum du vielleicht nur zögerlich zu Jesus kommst. Aber lass mich dir heute auch sagen, auch selbst wenn du nur zögerlich zu Jesus kommst, Jesus kommt zu dir. Letztes Jahr hat Pastor Brad in der Weihnachtszeit eine Serie über Johannes 1,14 gepredigt. Johannes 1,14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der erste Teil des Verses, und wohnte unter uns, wird wortwörtlich mit, er hat unter uns gestiftshüttet übersetzt. Hier gibt es eine Verbindung. Mit anderen Worten, Jesus kam zu uns, damit wir sehen können, was die alten Menschen, die Menschen des Alten Testamentes in der Stiftshütte nicht sehen konnten. Jesus kam zu uns, damit wir erleben können, was Israel in der Vergangenheit nicht erleben konnte. Jesus wohnte unter uns nicht um zu leben, sondern um zu sterben, um uns durch sein Blut zu reinigen, damit wir uns an ihm in Ewigkeit erfreuen können. Lass das heute in unsere Herzen hineinsinken. Lass uns noch beten zum Abschluss. Vater, wir sind dir dankbar für dein Wort und all diese vielen Details, aber diese viel größere Realität, dieses Hindeuten auf Christus. Und wir danken dir für das Blut, das uns reingewaschen hat, für die Vergebung, die du uns geschenkt hast. Und wir danken dir für diesen besseren Priester, den wir haben dürfen. Und wir danken dir, dass du uns von Old School zu New School bringen möchtest, dass du uns zu dem lebendigen Leben bringen möchtest. Und wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir herzutreten dürfen zu diesem Thron und dass wir auch in dieses Allerheiligste hineinkommen dürfen, dass wir in der Ewigkeit diese Gemeinschaft mit dir, dem Vater, haben dürfen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen beten wir. Amen.